Wie viel Kubik braucht es für ein Abenteuer in Australien? Bea und Helmut haben sich für 50 Jahre alte 50er Mopeds in Dackelrot Metallic entschieden, die, wie ich finde, elegantesten Maschinen auf dem ganzen Kontinent. Die beiden sind schon zwei Kultfiguren der Motorradszene, aber mit diesem Projekt haben sie ihre ganz eigene Zweitakt-Duftmarke gesetzt. Also hört gut zu, wenn Helmut und Bea im Podcast Nummer 295 von Sandpisten und Flussbetten auf dem Old Telegraph Track erzählen, vom Zelten im Outback und von Krokodilen. Es ist Zeit zum Reisen. Time to ride.
Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Bea und Helmut alias Time to Ride über eine Motorradreise quer durch Australien. Nicht eine Motorradreise, sondern eine Mopedreise. Hallo ihr beiden.
Hallo Claudio, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung mal wieder zu Pegaso Reisen. Das letzte Mal ist schon ganz schön lang her, glaube ich, einige Jahre.
Jo.
Von dem her freut es uns sehr, mal wieder Gast sein zu dürfen.
Ja, hallo Claudio, auch von meiner Seite, freut uns sehr.
Ja, ich habe zurückgeblickt und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir uns das letzte Mal getroffen, als der Tom Possert uns eingeladen hat zu diesem berühmten New Church-Treffen, was mitten in der Corona-Zeit im ganz, ganz kleinen Kreise unter ganz speziellen Vorsichtsmaßnahmen stattgefunden hat. Und da wart ihr schon mit diesen zwei kleinen Mopeds. Alle haben gestaunt auf dem Zeltplatz. Alle waren mit großen Reise-Enduros da. Und ihr wart da mit diesen verrosteten, also absichtlichen Rostlack, wunderschönen Maschinen, zwei Kreidler Florett. Und dann haben wir da so eine Sendung gemacht. Ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, auch mit euch. Und ihr habt dann erzählt, ihr habt vor, mit diesen beiden Mopeds durch Australien zu fahren. Das konnte ich mir erstmal gar nicht vorstellen. War da der Plan schon so weit, dass ihr gesagt habt, yo, das wollen wir machen. Erstens diese Motorräder und zweitens durch Australien fahren.
Ja, also der Plan entstand tatsächlich, ich glaube auch 2020. Wir hatten so das Gefühl, wir müssen mal wieder ein bisschen ein Abenteuer erleben und wir wollten aber ein bisschen was anderes machen. Wir wollten so ein bisschen back to the roots, weil man hat natürlich heutzutage beim Motorradfahren unglaublich viel, unglaublich hohes Ausrüstungsangebot natürlich, was so das Infotainment betrifft und die ganze Ausstattung an einem Motorrad. Und wir haben uns gesagt, hey, wir würden gerne mal, also wir haben uns so zurückerinnert an die Jugendzeiten von zum Beispiel meinen Eltern, 70ern und so Sachen. Da haben die Jugendlichen sich so ein kleines Moped geschnappt und haben gesagt, hey, wir denken da nicht groß drüber nach, wir sitzen uns da drauf und dann fahren wir einfach mal so nach Marokko runter. Und das war so ein bisschen der Antrieb für diese Reise, dass wir gesagt haben, back to the roots, einfach was Simples, das man einfach anwirft und da sitzt man drauf, Wind in der Nase und erleben so ein richtig cooles Abenteuer. Und so ist das eigentlich entstanden und dann mussten eigentlich nur noch ein paar Mopeds her in dem Zuge. Also die Kreidler sind eher ein zufälliges Beiwerk, hätte auch was anderes werden können, aber das hat sich halt vom Angebot quasi so ergeben. Und die haben wir dann gekauft und haben die dann entsprechend restauriert über den Winter.
Ich meine, du hattest als Vorgabe, es sollte luftgekühlt sein.
Zwangsgekühlt war das Thema. Ja. Also die gab es mit einem kleinen Lüfterrad auf der Schwungscheibe. Und diese Motoren haben sich quasi nicht durch den Fahrtwind gekühlt, sondern sich selbst gekühlt. Und das war uns sehr wichtig natürlich. Australien, heißes Klima. Wir hatten vor, sehr harte Pisten und so diese Halbwüsten durch Australien zu durchqueren. Und dann quält man natürlich diese kleinen Motoren und damit die sich nicht überhitzen, war eine Vorgabe eben diese Zwangskühlung.
Genau. Speichenräder,
ein bisschen der klassische Look natürlich, das war uns auch wichtig.
Und dann haben wir geschaut, was der Markt hergibt, was auch der Preis hergibt, weil natürlich diese 50er Mopeds mittlerweile, früher war es ein Scheunenfund, den du fast umsonst gekriegt hast, aber mittlerweile boomt ja da der Markt und haben dann
genau,
auch...
Genau, die sind schon Kultobjekte mittlerweile.
Ja. Haben dann auch Zündops geschaut, weil viele sagen, ja, warum fahrt ihr keine Zündops und auch Simpsons und irgendwie die Kreidler Florette, da haben wir bei uns ganz in der Nähe einen gefunden, der zufällig zwei verkauft hat zum guten Preis und dann haben wir gesagt, Die werden es.
Hey. Ich glaube, man muss für die, die euch nicht kennen, und das werden nicht viele sein, aber trotzdem nochmal zum Hintergrund sagen, ihr habt schon eine 5-jährige Weltreise gemacht, auch mit 2 alten Motorrädern, wobei, ne, das waren nur 20 Jahre alte Honda Transalps, also aus der Perspektive sogar noch relativ neue, große Motorräder, wo viele Leute sagen, ach ja, sowas Süßes, Kleines, Altes, einfache Technik, das ist ja nett. Und was will man nach so einer Weltreise noch großartig machen? Ne? Und dann habt ihr gesagt, ihr legt nochmal eine Schippe drauf, noch kleiner, noch älter und dann, ja, Australien, wieder zurück nach Australien. Ihr wart ja schon auf eurer Weltreise in Australien. Ihr wart auch ziemlich lange damals da, ne? Wie war das, als ganz ihr auf eurer Weltreise durch Australien gefahren seid?
Ganz genau. Also du hast schon recht. Wir sind 2011 auf Weltreise gestartet. Damals mit 200 Transalps, die 600 Kubik noch, Baujahr 89 und 91. 91 und 93. Die waren damals jetzt auch schon ein bisschen älter und sind dann auf dem Landweg quasi nach Australien gefahren, also über Osteuropa, Zentralasien, über Südostasien runter und dann nach Australien. Und das war so unser erstes großes Ziel auf der Weltreise. Und wir haben uns verliebt in Australien und haben das Gefühl, dass wir damals, obwohl wir damals schon über ein Jahr in Australien waren, einfach nicht alles gesehen haben und wir unbedingt wieder zurück wollen, nochmal. Und aber mit irgendeiner anderen Herausforderung. Und für mich war das dann vielleicht so, naja, vielleicht kaufen wir uns ein Four-Wheel-Drive, ein schönes Allradfahrzeug mit Dachzelt und Kühlschrank, ein bisschen mehr Komfort. Helmut hatte da andere Pläne.
Sowas Ähnliches, ne?
Ja, genau. Und ich hatte irgendwie was anderes im Kopf und dachte so, so ein Moped wäre doch geil. Und dann war so der erste verstörter Blick, wie meinst du das jetzt mit so einem Moped? Ja, so ein altes Moped, so ein bisschen back to the roots. Wie gesagt, einfach nicht wenig drüber nachdenken, habe ich alles parat, habe ich das richtige Fahrzeug, habe ich die richtige Ausrüstung, sondern einfach zack, ein bisschen was vorbereiten, draufsetzen, losfahren und so ein richtig geiles Abenteuer erleben. Und das haben wir dann im Endeffekt tatsächlich gemacht. Bea war dann auch sofort begeistert. Auch aus dem Hintergrund natürlich, dass die Transalp zum einen alt war und natürlich auch ein sehr schweres Motorrad in dem Sinn. Und dann wollte man auch die Erfahrung machen, wie es ist mit einem leichteren Motorrad. Das kommt hier auch sehr gelegen.
Also ich wollte nach der Transalp definitiv was Kleineres, Leichteres, dass es so klein und leicht wird und langsam hätte ich jetzt auch nicht kommen sehen, aber hat sich dann wirklich, also für uns persönlich, als die beste Wahl überhaupt rausgestellt, weil es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn sich viele Leute auf den ersten Blick nicht vorstellen können, dass es Spaß macht, mit so einem kleinen, langsamen Moped unterwegs zu sein. Für uns war
das... Man muss aber dazu sagen, wir haben uns ursprünglich 6 Monate für Australien vorgenommen, also da bewusst Fokus auf mit die härtesten Pisten und Tracks, die Australien zu bieten hat, und das sind ja viele. Auch aus dem Grund, weil wir nicht wussten, du hast endlose Pisten, du hast endlose Straßen, machen 1000 Kilometer auf einer Piste mit einer Kreidler mit 50 Kubik und einem 50 Jahre alten Fahrwerk und Trommelbremsen, macht sowas Spaß. Und eigentlich, während wir dann unterwegs waren, hat sich zum einen der Fokus der Reise ein bisschen verschoben und zum anderen haben wir gelernt, also wir haben das lieben gelernt und waren halt dann statt jetzt 6 Monate in Australien mit diesen 2 kleinen Mopeds 18 Monate.
Hat sich ein bisschen verschoben, der Zeitplan. Du sagtest gerade, ein bisschen was schrauben und dann losfahren. Also zum Glück seid ihr es ja gewohnt, mit alten Maschinen und ganz, ganz viele selbst zu basteln. Ich weiß noch, dass eure Transalps ja auch teilweise gar nicht so zu erkennen waren als solche, weil die so verbastelt und so umgebaut waren. Also von daher scheut ihr nicht den Schraubenzieher. Aber was war denn nötig, um die Maschinen, diese 50 Jahre alten Maschinen überhaupt, ja, reisetauglich zu machen, weil, ne, man möchte ja nicht irgendwie schon nach den ersten paar Kilometern eine Panne haben, wo man sich dann denkt, okay, hätte man sich auch denken können, oder?
Ja, also als wir die gekauft haben, war eine fahrbereit, aber ich sage jetzt mal in einem technisch eher schlechteren Zustand, würde ich sagen. Und die andere war gar nicht fahrbereit. Also wir mussten sowieso was machen. Das war schon auch so ein Projekt, das ich halt über den Winter hatte. Da habe ich immer Freude dran und habe die komplett auseinandergenommen. Du kriegst nur alle Teile heutzutage. Also die Firma ist ja pleite gegangen am Anfang der 80er, genau. Und soweit ich weiß, ein begeisterter Kreidler-Fan hat damals diese Rechte aufgekauft und produziert bis heute quasi originale Ersatzteile.
Ah, und das ist natürlich super.
Genau, jede Schraube, jede Beilagscheibe, jeden Gummi, also gibt es alles noch. Und das war natürlich auch ein Kriterium jetzt für die Fahrzeugwahl. Und wir haben die dann komplett neu aufgebaut, also neu lackiert, alle Lagerungen, Federung überarbeitet, die Räder komplett aus- und neu eingespeicht mit neuen Felgenringen, die Bremsen überarbeitet, die komplette Elektrik neu gemacht und auch den Motor, also die haben original, sind die haben die 2,9 PS mit, also Dreigang, 50 Kubik Dreigang, Zweitakt mit Premix, also vorgemischt im Tank. Und wir haben die entsprechend ein bisschen frisiert. Die gingen damals 45 km/h, das war erlaubt in Deutschland. Und wir haben die ein bisschen frisiert, das war auch Motor komplett überarbeitet. Und jetzt laufen die so. Wir haben verschiedene Ritzel mit dabei, je nachdem, was für einen Track wir fahren. Aber ich sage jetzt mal, Topspeed, was wir so ganztägig fahren können, liegt so irgendwo zwischen 60 und 70. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Richtige Rennräder.
Ja. Wow.
Das kommt drauf an, mit Wind und leicht bergauf fällt es ganz schnell wieder auf 40, 45, 50. Das kann dann schon mal ganz schön langsam auch wieder werden. Also.
Und das war so das Projekt im Endeffekt für den Winter. Und das hat auch grundsätzlich gut funktioniert. Was natürlich ein Thema ist für so alte Kreidler, wenn man jetzt irgendwas im Zubehörmarkt sucht, also zum Beispiel Taschen, Taschenträger, Motorschutz.
Also Gepäcksystem.
Dann auch natürlich Elektrik war ein großes Thema, sodass wir in diesen abgelegenen australischen Gegenden auch nicht nur unser Telefon, sondern das umfangreiche Kameraequipment laden können. Also das waren im Endeffekt die andere Seite der Herausforderung, und da musste ich halt zum einen ganz viel recherchieren, improvisieren und im Endeffekt alles selber bauen. Also das war so der zweite Teil der Medaille. Die hat aber viel Spaß gemacht und da sind coole Lösungen mit rausgekommen bei dem Thema. Also unter anderem Frontgepäckträger, den man eher selten sieht an einem Motorrad, und was haben wir noch? Wir haben einen Motorschutz. Wir haben zum Beispiel, ich habe Reifenhalter verbaut, weil wir hatten jetzt in Australien sehr viel Tiefsand zu erwarten. Und Tiefsand, wie man weiß, Motorrad braucht man breite Reifen und viel Leistung, und wir haben beides nicht. Und um der Sache zu begegnen, damit wir das überhaupt, dass wir überhaupt eine reelle Chance hatten mit den 50ern, habe ich zum Beispiel Reifenhalter montiert in die Felgen, damit wir quasi mit extrem wenig Luftdruck fahren können. Und das waren so ein bisschen die Besonderheiten.
Also Reifenhalter heißt, dass der Reifen eben halt nicht von der Felge rutscht, auch wenn ihr mit ganz wenig Luftdruck fahrt.
Dass der speziell beim Beschleunigen, aber hauptsächlich zum Beispiel beim Bremsen, sich nicht dreht, und dann würde man in der Regel zum Beispiel das Schlauchventil abreißen. Und damit da nichts passiert, im Endeffekt quasi ist da Reifenhalter mit drin. Sicherlich haben wir die einzigsten Kreidler weltweit, die einen Reifenhalter haben.
Also wenn noch jemand da draußen ist, bitte hier in den Kommentaren oder bei uns melden.
Genau, schreibt es in die Shownotes.
Ja. Genau.
Ja, also ein bisschen kann ich das nachvollziehen. Sonja und ich, wir sind ja auch auf relativ kleinen Motorrädern unterwegs. Ich fahre auf unserer Reise quer durch Europa, wo wir immer so etappenweise fahren, bin ich mit einer Yamaha SR 400 unterwegs, die auch relativ niedrig ist für so einen großen Menschen wie mich. Aber das ist sehr angenehm, wenn es schwieriges Gelände ist, wenn man mit beiden Beinen so gut auf den Boden kommt, dass man im Zweifelsfall auch sich überall abstützen kann. Das gibt ein großes Sicherheitsgefühl. Und Sonja sowieso mit ihrer 125er, da ist natürlich alles sehr relativ. Wenn man das jetzt mit euch vergleicht, sind wir ja richtig fett unterwegs. Meine Güte.
Fast schon übermotorisiert.
Sachen laden mit habt ihr da 12 Volt dann an Bord? Oder reicht die Leistung von so einer kleinen Maschine, um irgendwelche Akkus zu laden?
Das Thema ist natürlich da, original haben die ein 6-Volt-System gehabt, das habe ich entsprechend auf 12 Volt umgerüstet und mit einer digitalen oder elektronischen Zündung und einer kleinen Lichtmaschine. Da bekommt man natürlich keine utopischen Leistungen. Also wenn man was ab irgendeinem, sag jetzt mal, Regal rausnimmt, dann liegt da maximal, ich glaube, es sind 80 Watt an. Einen gewissen Teil verbraucht natürlich die Kreidler selbst. Sprich, es ist eine Herausforderung, Dinge zu laden. Vor allem, wenn man sieht, was wir am Kameraequipment dabei haben. Und natürlich in der Kombination mit Australien, weil das halt über Tage oftmals halt, wir waren über Tage im Busch unterwegs, und da gibt es halt keine Steckdosen oder irgend sowas oder Campingplätze, wo man was laden kann, sondern es war einfach uns und die Bikes dazu. Das heißt, wir mussten das Thema schon lösen, sauber, dass das funktioniert. Das hat's auch. Also wir haben dann eine gute Struktur gefunden, wie das Ganze dann funktionieren kann. Wir müssen halt permanent laden, sobald irgendwas leer ist. Und wir haben noch zusätzlich zwei Powerbanks. Das ist quasi so der Reserveanker. Und das hat sich eigentlich als sehr gut erwiesen. Also das funktioniert tatsächlich, ja.
Und eine Sache, die mich besonders begeistert hat, ist diese spezielle Lackierung, ne? Dass das so rostet, also absichtlich rostet, also dass die Maschinen sehen also auch wirklich sehr, sehr gut aus.
Ich meine, dadurch, dass sie beide in einem relativ schlechten Zustand waren, haben wir sie sowieso neu lackieren müssen, als Helmut sie restauriert hat. Und dann haben wir gesagt, naja, wir sind immer Fan von irgendwas Individuellem, dass es nicht alles Gleiche ausschaut. Und dann haben wir gesagt, was würden da für eine coole Farbe sein? Und irgendwie sind wir dann, du bist aufgekommen mit der Idee von so einem Rostlack, also wo da wirklich Rostpartikel aufgesprüht werden, Klarlack drüber, und dann sieht es nicht nur optisch farblich aus wie so orange-brauner Rost, sondern auch wenn man drüber fährt, das ist kein glatter Lack, sondern das hat Patina und ist rau und das sieht wirklich aus wie, oder das ist ja Rost. Und speziell für Australien war die Farbe halt genial. Die hat sich in den roten Sand, in das Outback halt perfekt integriert. Aber wir hatten das Gefühl, oder
was Ton heißt, in das Ton. Gefühl,
nicht alle waren jetzt super begeistert von unserer Farbwahl. Die meisten haben gesagt, sieht cool aus, aber wir hatten auch einen Kommentar auf YouTube und es wurde dann so ein Running Gag, der hatte damals geschrieben, das sieht aus wie Dackelkot Metallic. Und war vielleicht als Beleidigung gemeint, aber ist seitdem unser Running Gag für die Farbwahl der Kreidler, ja.
Sehr schön. Genau, und die Gepäcklösung, da habt ihr auch nochmal was Besonderes gebaut. Also erstmal Gepäckträger, die es nicht gab, klar. Aber ihr habt zum einen so Softbags, die auch so ein bisschen ja altmodisch, vintage-mäßig aussehen. Und wo ich auch gestaunt habe, ihr habt Gepäckträger vorne. Das kannte ich bisher nur am Vorderrad von als Lowrider für Fahrräder. Dass man also hinten zwei Gepäcktaschen und vorne am Vorderrad auch welche hat. Funktioniert das gut?
Wir hatten ursprünglich nur Gepäcktaschen hinten, also original gab es ja diese Kreidler mit so einem ganz einfachen Kofferträger, den haben wir auch weiter verwendet und haben den quasi nochmal modifiziert, damit das für die Taschen passt. Und wir haben halt was gesucht, im ersten Schritt war es ein bisschen diesen Vintage-Look unterstreicht und da sind wir auf dieses SW-Motec Legend Gear gekommen und die bieten da auch so eine Hecktasche mit an, die passt perfekt auf unsere Kreidler drauf und natürlich auch der Tankrucksack, das ist so ein kleiner Tankrucksack, der passt perfekt auf den Tank und diese Werkzeugtaschen.
Und man muss sagen, die waren auch voll süß, wir haben die angeschrieben, weil das ist ja normal Equipment für so Coffee Racer und nicht für kleine 50 Kubik Mopeds, aber einer von deren Team von der Werkstatt hatte tatsächlich eine Kreidler Florette und die haben die dann in die Werkstatt gerollt bei ihnen, haben das Gepäcksystem dran gemacht, haben uns Fotos geschickt und gesagt, hey, das passt, sieht gut aus, und also super. Die haben sich da echt richtig bemüht da für unsere Spezialwünsche und Lösungen da.
Das Thema war allerdings, dass die größeren Seitentaschen von SW-Motec, diese Legend Gear, die haben nur 13 Liter. Ja, jetzt haben wir am Motorrad, waren wir gewohnt, wir hatten 36 Liter Koffer. Na,
36?
Ja, 36 ja. Liter. Also zweimal 36 Liter. Das heißt, diese Seitentaschen von SW-Motec, da sind ja zwei Taschen kleiner als ein Koffer. Jetzt mussten wir irgendwie dieses Problem lösen, dass wir natürlich unser Gepäck unterbringen. Ein großes Thema ist auf jeden Fall der große Vorteil bei der Kreidler. Die Kreidler hat so viel Zuladung wie unsere Transalps damals, also 165 Kilo, was natürlich klasse ist. Aber du musst natürlich erstmal irgendwelche Taschen da anbringen, die dieses Gepäck auch tragen. Und dann haben wir lange hin und her überlegt und sind dann hier zu einer Sattlerin gegangen und die hat uns quasi die Taschen jeweils auf die doppelte Größe vergrößert. Ungefähr, ich schätze jetzt mal, die werden so zwischen 20 und 25 Liter haben, die hinteren jetzt. Und dann sind wir mit der Sache erstmal so eine Testtour Richtung Litauen und Schweden gefahren. 4 Wochen oder so waren wir da unterwegs und haben dann zum einen relativ schnell festgestellt, dass das Motorrad oder dass die Kreidler sich ein bisschen instabil anfühlt, weil das ganze Gepäck ja nur hinten ist auch wenn wir jetzt mal zu dem Zeitpunkt, wir hatten circa so 40 Kilo Gepäck, wir haben es gewogen, plus mich sind wir, sag jetzt mal, bei 120 Kilo, also wir waren weit unter dieser Zuladungsgrenze, aber die Balance auf dem Fahrzeug war sehr schlecht. Der Tank auf der Kreidler ist sehr klein, 12 Liter, der Motor ist eigentlich nicht vorhanden, das heißt, man hat sehr wenig Gewicht am Vorderrad. Und dann haben wir gesagt, hey...
Alles nach hinten, ne?
Ja. Genau. Und dann haben wir gesagt, für Australien, wir bringen zwar jetzt unser ganzes Gepäck unter, also wir haben da auch noch mal abgespeckt, aber... Wir sind nicht in der Lage, dass wir noch zusätzlich Wasser, Benzin und Lebensmittel mitnehmen. Also wir brauchen irgendwo nochmal ein bisschen Platz. Und dann kam als nächste Lösung eben das Thema Frontgepäckträger auf. Und dann habe ich da zwei Gepäckträger gebaut. Und dann haben wir quasi vorne nochmal diese Standard 13-Liter-Taschen von SW Motec mit dran gemacht. Und mit denen im Endeffekt balancieren wir jetzt so dieses Ungleichgewicht, das wollte ich sagen, genau. Das balancieren wir damit aus und das funktioniert richtig gut.
Also es ist nämlich tatsächlich so, weil ganz viele haben das schon gefragt, auch weil auf den Bildern oder auf YouTube man eben sieht, dass vorne Taschen dran sind, ob das nicht total schlecht ist fürs Handling vom Motorrad, aber tatsächlich, am Anfang war es so ein bisschen ausprobieren, wie viel Gewicht braucht man vorne, damit sich das genau gut ausbalanciert, aber wenn du das mal raus hast, diese goldene Mitte oder diesen Sweet Spot, dann beeinflusst das eigentlich das Lenkverhalten nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil beruhigt es den Vorderreifen und ist von daher für uns eigentlich wirklich eine ideale Lösung mit dieser Verteilung vom Gepäck so ein bisschen.
Ah ja, nicht schlecht. Nächster Punkt ist natürlich Kleidung. Was zieht man an, wenn es permanent so heiß ist? Und ich habe gesehen, ihr habt auch so richtig coole Lederjacken. Ist das wirklich gut für Australien oder ist das mehr Optik?
Das war tatsächlich gar nicht so das Thema, weil die Kreidler haben null Windschutz. Das heißt, du sitzt sowieso immer im Wind. Das heißt, die Kühlung ist wesentlich besser als jetzt auf einer Reise-Enduro, die jetzt mit einer großen Verkleidung, einem großen Windschild daherkommt.
Also da muss man tatsächlich sagen, quasi wir waren im südlichen Bereich, so um Sydney, Adelaide, hoch nach Darwin. Das war der australische Winter. Und da hat es oftmals tagsüber vielleicht so 15 Grad gehabt, ging vielleicht sogar noch Wind. Also quasi diese gefühlte Temperatur war noch mal ein bisschen niedriger. Da mit der Lederjacke, mit einer Fleecejacke drunter, also allem, was wir hatten zum Anziehen, hast du gefroren. Ganz leicht.
Oh, okay.
Und man denkt jetzt, ja, diese Kreidler, die fährt doch nicht schnell, aber dadurch, dass du null Windschutz hast, ist selbst 60 oder vielleicht 70 km/h im Endeffekt, sorgt dafür, dass das ganz schön, dass man auskühlt über die Zeit. Haben wir damit auch so nicht gerechnet, weil wir kannten halt davor unsere Motorräder, aber das quasi dieses Beispiel hat uns das dann schön aufgezeigt. Und wenn es heiß ist, natürlich kühlt es auch besser, ganz klar. Die Lederjacken selber, natürlich, die haben jetzt ein gewisses Stilelement, da kommst du wieder zu diesem Retro-Look natürlich zurück. Also das war uns natürlich auch wichtig. Die haben aber auch so Mesh-Einlagen, wo du quasi so Lüftungsöffnungen aufmachen kannst und dann kühlt es schön durch. Und was uns generell natürlich beim Motorradfahren sehr wichtig ist, ist Sicherheit. Also das.
Also auch wenn wir langsam unterwegs sind, dass es halt sicher ist im Fall, dass du doch mal einen Sturz hast oder dich jemand runterfährt. Und es war natürlich auch, du hast vorher schon gesagt, wir haben gepäckmäßig natürlich deutlich abspecken müssen. Wir hatten dann auch einfach Motorrad-Jeans an, also mit Kevlar und so Einsätzen. Und die waren dann auch unsere Alltags-Jeans. Also egal, ob wir jetzt in den Supermarkt gegangen sind, abends irgendwo hin, keine Ahnung. Wir hatten halt diese eine Motorrad-Jeans dann an. Die war halt auch unsere Alltagshose. Und es war eigentlich ganz cool über die Zeit, weil die hat dann auch so eine Patina bekommen. Die wurde halt total rot von dem australischen Staub, aber halt auch, mein Gott, Ölflecken vom Schrauben oder was man halt so hat.
Lagerfeuer, da
war ich. Und das war aber irgendwie, das hat einfach gepasst. Und wir haben uns da jetzt auch nie fehl am Platz gefühlt, weil wir jetzt da irgendwie ein bisschen dreckig daherkamen. Die Australier sind da sowieso sehr relaxed und von dem her war das so sehr, auch vom Tragen her, angenehme Kombi. Wir hatten auch keine Stiefel diesmal, keine Adventure-Stiefel, sondern Wanderschuhe, die über Knöchel hoch sind, damit du einfach ein bisschen Knöchelschutz hast. Aber ansonsten sind auch unsere einzigen Schuhe. Wir haben kein zweites Paar Schuhe, außer jetzt Flipflops zum Duschen. Das heißt, die mussten halt auch herhalten für Wandern, für Sightseeing, für abends am Lagerfeuer, wenn es kalt ist, für alles. Und von dem her war auch der Komfort da eine große Rolle. Also Komfort im Sinne von, dass du es für verschiedene Einsatzzwecke einfach nutzen kannst, die Sachen, die wir haben.
Genau.
Ja, ich kann absolut verstehen, dass ihr natürlich gesagt habt, bei allem, was ihr mitnehmt, nur von jeder Sache eines und dass man möglichst überlegt, was kann man alles zu Hause lassen. Aber eine Sache, die natürlich immer schwierig ist beim Transport, ist Zelten. Ne? Also übernachten und Essen kochen. Ihr habt ja auch, glaube ich, einen Kocher dabei. Weil es ist egal, ob ihr jetzt irgendwie übers Wochenende oder eben halt 5 Monate unterwegs seid. Man muss immer ein Zelt, einen Schlafsack, eine Isomatte und in eurem Fall auch noch Geschirr dabei haben. Also da habt ihr auch nicht drauf verzichtet.
Nee, das war uns auch ganz, ganz wichtig. Zelten ist für uns ein super wichtiger Bestandteil vom Motorradreisen immer schon gewesen auf den Transalps und jetzt mit den Kreidlern wieder. Und von dem her speziell Australien, Outdoor-Nation, du kannst super einfach im Busch zelten. Wir haben echt fantastische Zeltplätze da oder Spots einfach gehabt, wo wir unser Zelt aufstellen konnten und das würden wir nicht missen wollen. Aber du hast natürlich recht, egal ob ich jetzt ein Wochenende oder mehrere Monate unterwegs bin, das Camping-Setup bleibt mehr oder weniger gleich. Du hast dein Zelt, du hast die Schlafsäcke, Schlafmatten. Wir hatten auch komplettes Kochequipment dabei mit so einem Mehrstoffkocher, wo du halt verschiedene Sachen reinfüllen konntest. Wir haben ihn natürlich logischerweise mit Benzin aufgefüllt, weil wir ja eh immer tanken mussten. Wir hatten sogar einen Wasserfilter dabei, weil wir auch, wie Helmut vorher beim Thema Laden schon gesagt hat, immer mal wieder mehrere Tage wirklich wild im Busch gecampt haben mit null Infrastruktur und wir können einfach nicht für eine Woche Trinkwasser mitnehmen, wenn es so heiß ist, plus Essen, plus extra Sprit, das übersteigt dann irgendwann die Ladekapazitäten der Kleinen und deswegen haben wir zum Beispiel einen Wasserfilter gehabt und haben dann jeden Tag aus irgendwelchen Flüssen oder Lacken, Kuh, Trinken, alles war dabei. Trinkwasser zum Beispiel gefiltert für den Fahrtag dann, einfach um da so unabhängig und frei wie möglich zu sein.
Ich meine, man muss ja dazu sagen, Campen gibt uns im Endeffekt, ich denke jetzt mal nicht nur uns, sondern eigentlich prinzipiell jedem die Freiheit zu bleiben, auf der Strecke dazwischen, also dass man nicht von Ort zu Ort fahren muss, um da das nächste Hotelzimmer oder Pensionszimmer zu ergattern, sondern speziell auf diesen endlosen Outback-Pisten konnten wir halt, wir mussten diese Etappe nicht an einem Tag machen, sondern wir konnten das zum Beispiel auf 3 Tage machen, auf 1 Woche machen und so weiter. Und das ging halt nur durch das Zelt, das ging nur durch den Wasserfilter und natürlich unser Kochequipment. Und dadurch, dass wir auch nicht unbedingt täglich von, ich sage jetzt mal, Ravioli in der Dose leben wollten, auch wenn wir die gerne mögen, also ich bin ja Koch gern, hatten wir natürlich schon sicherlich auch ein bisschen mehr Kochequipment dabei. Also wir haben gut gelebt im Outback.
Ja, ich meine, das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn du so viele Monate unterwegs bist, dass du eben nicht jeden Tag von einem Dosenessen lebst, sondern wirklich versuchst, halt gesund und abwechslungsreich und frisch zu kochen. Und das war uns auch auf den Kleinen mit den Kreidlern echt wichtig, einfach da ein gewisses Setup dabei zu haben, genau.
Wo wir über Flüssigkeiten sprechen, die haben ja Zweitaktmotoren, ne? Das heißt, müsst ihr da nicht immer auch noch Öl mit dazu kippen, also Benzin-Öl-Gemisch? Gibt's das überhaupt in Australien an den normalen Tankstellen oder müsstet ihr nochmal extra gucken, wie kriegt ihr jetzt das entsprechende Öl für den Motor mit?
Man muss natürlich immer vorsorgen, weil, oder sagen wir mal so, in Australien grundsätzlich oder auch in Europa bekommt man an den meisten Tankstellen Zweitaktöl oder dann gibt's natürlich in manchen Orten so Autoläden oder so Gartengeräteläden oder so, da bekommt man in der Regel Zweitakt.
Stimmt, weil es noch ganz viele Motorsägen und genau, Rasenmäher gibt, die noch mit Zweitakt fahren. Okay.
In Australien auch ganz viele Motorboote, ist ja ein großes Thema in Australien, Fischen, Angeln, da haben ganz viele Leute ihr eigenes Boot und da sind auch noch viele Motoren Zweitakt. Und da bekommt man dann gerne mal diese verschiedenen Zweitaktöle auch in den Tankstellen. Also sei es für den Bootsbereich, sei es für Gartengeräte oder eben für Motorräder. Und irgendeins war immer verfügbar. Und das Wichtigste war natürlich, dass wir quasi genug dabei hatten. Weil es war jetzt natürlich nicht gesagt, wenn wir zum Beispiel Gibb River Road, als wir fuhren, das ist also jetzt mal Strecke zwischen Ort und Ort von 1000 Kilometer, da hätte uns 1 Liter Zweitaktöl für beide Mopeds nicht gereicht. Da gab es zwar Roadhouse, aber hätte das oder das hatte halt kein Zweitaktöl, dann wären wir quasi auf der anderen Seite nicht mehr angekommen. Und von daher habe ich halt dann schon auch immer so ein bisschen vorausschauend geguckt, wie viel nehmen wir mit, 1 Liter, 2 Liter auf Reserve. Und das passt dann auch. Also das ist so ein bisschen das einzigste Thema. Aber das ist sicherlich auch ein Thema, je nachdem, wo man reist. In Europa, denke ich mal, ist dadurch, dass alles viel kleinräumiger ist und viel mehr Infrastruktur da ist, viel weniger Thema.
Und du musst vielleicht auch dazu sagen, unsere Tankwallreite ist auch ziemlich erstaunlich, weil speziell in Australien, wenn du irgendwo nach 300-400 Kilometer Wellblechpiste mit den kleinen 50 Kubik Muckets irgendwo aufkrast und du hast diese großen Allradfahrzeuge oder die Motorräder mit den Long-Range-Tanks, dann kriegen die immer ganz große Augen, wie wir es da hinschaffen. Aber die Kreidler können tatsächlich mit ihrem kleinen 12-Liter-Tank schaffen wir so 350 Kilometer ungefähr, was eigentlich eine ziemlich beachtliche Leistung ist. Und von dem her ist tatsächlich auch das was gewesen, was uns jetzt überhaupt nie eingeschränkt hat in der Streckenwahl oder so. Manchmal, wir hatten einige wenige Strecken, da haben wir zusätzlich Benzin mitgenommen, einfach weil so einfach ein paar extra Kilometer waren, wo es nicht gelangt hätte, aber das war jetzt eher selten der Fall.
Das war zeitweise ganz unterhaltsam, weil du hast natürlich, also bei Australien ist inzwischen ein großes Thema Camping mit einem großen 4-Wheel-Drive, mit einem großen Geländewagen, Nissan Patrol, V8, ich weiß nicht, 5 Liter V8 oder irgend sowas. Und dann haben die diese Heavy-Duty Caravans hinten dran hängen. Also das sind Monster, da haben diese Gespanne irgendwo 7 bis 8 Tonnen, sage ich jetzt mal, was die da durch
den Busch ziehen. Also nochmal so eine Art Wohnwagen hinter sich her, oder was?
Aber riesige Heavy-Duty-Dinger, damit die auch natürlich mit diesen Pisten klarkommen. Also die meisten sind für das geeignet. Und die haben aber dann auch natürlich ein großflächiger, sehr autarkes System damit drin. Also eine vollwertige Waschmaschine, Solar, zig Batterien, also riesen Wassertanks, Starlink. Da ist alles drin, was man zum Leben braucht. Und diese Dinger sind natürlich schwer. Und dann triffst du dieses Monster-Setup, also die sind dann auch groß, hast du den großen Nissan Patrol und diesen Caravan hinten dran hängen mit, weiß ich nicht, 7 Metern oder so. Und dann schauen die so dein kleines Moped an und sagen, wie macht ihr das mit dem Sprit? Wie habt ihr das da hierher geschafft? Und sage ich, du, 12 Liter, da kann ich 350 Kilometer weit fahren. Dann fallen die meistens aus allen Wolken, weil die schaffen mit ihrem Nissan Patrol, der hat halt dann 120 Liter Sprit, schaffen die auch nur 400 Kilometer. Und die meisten halt dann so meinten quasi, diese 12 Liter saugt der Motor schon beim Anlassen durch. Also,
also wir hatten immer großen Spaß. Das hat immer für Lacher und Erheiterung gesorgt, egal wo wir aufgetaucht sind.
Ja, sehr schön. Damit ist die Frage, wo ihr viel Geld ausgegeben habt, schon mal beantwortet. Da nicht.
Nein.
Da könnt ihr richtig sparen. Das ist wirklich gut. Jo, wie gesagt, 2020, da hattet ihr schon die Motorräder, aber richtig gestartet seid ihr erst 2024. Ne? Das heißt, hattet ihr erstmal eine richtig lange Zeit der Vorbereitung, des Austestens. Ihr habt erstmal andere Reisen in Europa gemacht, um zu checken, wie funktioniert das. Habt euch richtig gut vorbereitet, bevor es dann wirklich losging.
Also wir haben 2021 eine große Testtour gemacht, 5000 Kilometer Polen und Schweden und haben dann noch so ein paar kleinere Modifikationen gemacht, wie eben die Frontgepäckträger. Aber warum es dann doch nochmal 3 Jahre gedauert hat, war tatsächlich, weil Australien ganz lang die Grenzen für ausländische Touristen nicht aufgemacht hat. Aufgrund von Corona noch. Und es war auch nicht absehbar, wann es soweit ist. Und deswegen ganz schlechte Planungssicherheit. Und deswegen haben wir das ein Jahr nach dem anderen geschoben. Und
22 kam dann, haben wir ein Buch geschrieben. Das war dann so eine Möglichkeit. Da haben wir gesagt, sollen wir jetzt auf Australien spekulieren oder machen wir das Buch? Und das fand man dann ziemlich cool. Dann haben wir eben das Buch quasi da noch mit reingezwickt und haben dann das noch mehr ein Jahr rausgeschoben. Und dann 23 haben wir ja dann spontan dieses Camper-Monster-Projekt durchgezogen, wo wir dieses alte Hümer-Mobil, wir hatten so ein Hümer-Mobil, haben wir uns gekauft aus den 80ern.
Stimmt, ich erinnere mich. Yo, und da dachte man dann schon um Gottes Willen, jetzt geht ihr auch schon hier unter das ins Van-Life.
Ja, und dann haben wir uns gedacht, das könnte man, das ist ein geiles Fahrzeug und dann haben wir so ein bisschen eine Basis, nennen wir es mal so, und dann auch das hübsch mal ein bisschen auf und schrauben ein bisschen und dann wird das bestimmt eine coole Sache. Und das war dann so ein totales Fass ohne Boden, wie ein altes Haus. Also du nimmst ein Teil ab und denkst, oh Gott. Du
weißt wahrscheinlich, von was wir sprechen, nur in noch größer.
Ich weiß sehr genau, wovon ihr sprecht. Wie ein altes Haus.
Und dann nimmst du noch ein Teil ab und du denkst dir noch mehr, oh Gott. Und dann noch eins und dann so, oh Gott, oh Gott. Und das war emotionale Achterbahn, eine wilde. War ein zeitweise an dem Punkt, kennst du wahrscheinlich auch, wir werfen es einfach weg. Wir lassen es gut sein. Haben das aber dann durchgezogen. Das war aber schon so eine knüppelharte Nummer. Und so kam das dann eigentlich, dass eben die Kreidlerreise erst 24 ins Programm kommen.
Und ich habe während dieser Zeit gedacht, Mensch, ihr wolltet eigentlich eine Reise nach Australien machen, dann habt ihr diese, ne, Europa, Schweden und so, da dachte ich, ach ja, okay, dann habt ihr wahrscheinlich das alles ein bisschen aufs Realistische runter gedampft. Ach, und jetzt macht ihr Vanlife, dann ist das eh vorbei mit Motorradreisen und dann, bam, wart ihr plötzlich mit diesen zwei kleinen Maschinen in Australien. Wie habt ihr die überhaupt hingekriegt?
Wir haben die rüber verschifft, also wir sind diesmal nicht auf dem Landweg hingefahren, sondern haben sie verschifft und sind hinterher geflogen und sind dann von Brisbane an der Ostküste aus gestartet, zuerst nach Norden hoch bis hoch ans Cape York, an den nördlichsten Punkt des australischen Festlands. Und das war schon das war schon die erste super herausfordernde Etappe, weil speziell dort oben gibt's einen ziemlich legendären Four-Wheel-Drive-Track, der bei allen Australien, die da irgendwie in Four-Wheel Driving sind, auf der To-Do-Liste steht, der Old Telegraph Track. Und da, also das ist für uns verrückt, wirklich. Wir haben viel recherchiert und das dann uns auch angeschaut auf Videos. Und ja, es hat wild ausgeschaut, aber wenn du dann davor stehst und du hast einfach so einen 4-5 Meter fast senkrechte, wie sagt man denn, Steilabhang in irgendein Flussbett runter und dann Fluss durchqueren und hinten wieder rauf und das dann irgendwie auf 70 Kilometern oder
120 Kilometer ungefähr, 15 Fluss durchquerungen. Genau.
Also total verrückt.
Man muss dazu
Wahnsinn.
Sagen.
Aber lass uns mal vielleicht doch genau in den Moment nochmal reingehen, wo ihr wart. Ihr seid nach Australien geflogen, musstet dann wahrscheinlich erstmal eure Mopeds irgendwo aus dem Hafen oder so. Zoll ist ja auch immer so ein Thema, wie kriegt man die Mopeds wieder raus? Und hattet dann irgendwann eure Maschinen, wart in Brisbane, genau an der Ostküste, und seid dann gestartet. Könnt ihr euch noch erinnern, wie das da war?
Natürlich super aufregend und wir konnten es gar nicht erwarten, waren aber natürlich so ein bisschen... Das war so mit gemischten Gefühlen natürlich. Zum einen total aufregend, zurück in Australien zu sein.
Australien ist eins unserer wirklich Traumländer. Und obwohl wir ja Australien schon während der Weltreise ausgiebig bereist haben, war das immer das Gefühl, wir wollen nochmal zurück, wir haben noch nicht alles gesehen. Also.
Und dann hast du diese vertrauten, aber lange abwesenden Gerüche und Geräusche und die Tiere und die Menschen und wie halt die ganze Infrastruktur so besteht. Also da waren wir total gespannt drauf, aber natürlich so Cape York Old Telegraph Track mit 50ern, das wahrscheinlich die ersten und vielleicht auch die einzigen 50er sein werden, die jemals dort waren.
Also einer im Team, ich brauche jetzt gleich keinen Namen nennen, war ein bisschen
nervös.
Und es hat es auch nicht besser gemacht, dass die meisten Australier, die wir getroffen haben, gesagt haben, was, Cape York, ihr seid ja irre, das geht nie. Und also die waren jetzt auch eher, als sie unsere kleinen Mopeds erblickt haben, nicht sehr zuversichtlich. Aber wir haben tatsächlich die alle, ich will es nicht sagen, als Besseren belehrt, aber bewiesen, dass es geht und dass es nicht nur geht, sondern dass es auch halt echt mega Spaß macht. Also wir hatten so einen Spaß darauf und ich habe es vorher mal gesagt mit den Transalps, die war mir immer ein bisschen schwer auf der Weltreise und ich habe Offroad oft echt geschwitzt, Blut und Wasser und das nicht genossen, sondern nur gehofft, dass ich irgendwie durchkomme. Und das ist halt jetzt mit der Kreidler ganz anders. Das sieht sich ja nicht so elegant aus. Du hast vorher schon gesagt, man dippelt halt mal durch, wenn es irgendwie brisiert. Weil stehen kannst du auf der ergonomisch sowieso nicht. Du würdest irgendwie so nach vorne hängen. Das heißt, wenn es jetzt mal gar nicht geht, dann dippelst du halt irgendwie. Aber dadurch, dass die so klein und leicht und wendig ist, bin ich Sachen gefahren, wo ich mit der Transalp schon lang gesagt hätte, hey, bist du irre, fahre ich nie. Ach, kein Problem, fahr ich rein, fahr ich voraus, schaue ich mir an. Also das hat plötzlich so einen Spaß gemacht. Also das war, ja.
Wobei man weil man auch so tief sitzt, ne? Man hat das Gefühl, mir kann ja gar nichts passieren. Wenn ich umkippe, so, dann ja. Bevor ich da überhaupt am Boden ankomme, bin ich schon längst abgestiegen.
So ungefähr, genau.
Und natürlich das geringe Gewicht, wobei man dazu sagen muss, es bringt natürlich andere Herausforderungen mit sich. Also Thema schmale Reifen, Bodenfreiheit ist gut, ist sehr gut sogar, aber kaum Federweg, irgendwie 10 cm Federweg und die Federung ist natürlich alt. Dann haben wir Trommelbremsen, da geht jede Bremse an einem Fahrrad, das 40 Jahre alt ist, besser wahrscheinlich. Und natürlich null Leistung. Und dann auch noch ein Zweitakter. Zweitakt hat ja in der Regel eine sehr spitze Leistungscharakteristik, nur in einem gewissen Bereich. Und das macht so technische Offroad-Schichten, Flussdurchquerungen und Sand schon herausfordernd. Also das ist schwierig.
Mühsam.
Mühsam würde ich nicht sagen. Ich habe da riesen Spaß gehabt. Aber, aber es ist anders, ja, ist anders.
Ja, also ich habe jetzt vor Augen die Karte von Australien. Ne? Also Brisbane ist ziemlich weit im Osten, an der Ostküste, genau. Und Cape York ist ganz oben an der nordöstlichen Spitze. Und wenn ich das richtig sehe, seid ihr erstmal ganz lange so an der Küste entlang gefahren.
Wir sind so eine Mischung aus dem Hinterland, so ein bisschen, da hat es ja dieses Küstengebirge, die Great Dividing Range, ein bisschen quasi durch dieses Küstengebirge, ein bisschen an der Küste entlang und dann diese Cape York Peninsula, dieses Dreieck, die Spitze, da fährt man eigentlich so mitten durch, einmal mitten durch und endet dann wirklich oben am äußersten Zipfel wieder am Meer und kann quasi fast nach Papua-Neuguinea rüberspucken.
Hey.
Genau.
Cairns ist da noch auf dem Weg, ne?
Genau, also das sind einige. Das ist natürlich Townsville, Rockhampton, sagt einem vielleicht, was das ist. Aber Cairns ist so tatsächlich die letzte Bastion der Zivilisation da hoch. Also dann kommt ganz lange nichts und das war es natürlich quasi auf dieser Cape York Halbinsel. Also wir haben es eh recherchiert. Cape York ist so groß wie Deutschland, ungefähr. Oh. Aber
genau. Wie lange wart ihr denn da überhaupt unterwegs? Weil ich sehe das jetzt auf so einer Karte, aber habe ich jetzt so keinen Maßstab hier. Also von Brisbane bis Cairns ist ungefähr so zwei Drittel dieser Strecke, würde ich sagen. Ne? Mhm. Wie viele Kilometer sind das? Wie lange wart ihr da unterwegs?
Die Strecke bis hoch, ich würde sagen, von Brisbane bis Cape York, das wären so 4.000 Kilometer gewesen sein, schätze ich mal.
4.000 bis 5.000, glaube ich, wenn ich recht erinnere, ja. Und da waren wir unterwegs.
Dann waren wir da unterwegs.
September.
Also insgesamt mit diversen Stopps sicher
drei Monate.
So, ja.
Okay, 3 Monate.
Zwei bis 3 Monate, ja. Genau.
Und man muss aber natürlich dazu sagen, wir sind langsam zum einen, weil die Mopeds langsam sind, aber auch langsam zum anderen, weil wir uns sehr viel Zeit nehmen zum Filmen und zum Fotografieren. Also wir machen vielleicht durchschnittlich 200 Kilometer am Tag.
Also wir haben Tage gehabt, wo wir 450 Kilometer gemacht haben, aber das ist ein Monstertag für uns, war das.
Wir hatten auch Tage jetzt auf diesen Tracks, wo es vielleicht nur 20 Kilometer waren und das war schon eine Leistung.
Das glaube ich.
Ja. Also
und wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht so, dass am Anfang ihr erstmal tierische Probleme mit den Speichen hattet, dass irgendwie ständig irgendwelche Speichen da gebrochen sind? Was war da los?
Ich habe die Räder vorab neu eingespeicht, neue Felgenringe, neue Speichen, einfach weil die alten zeitweise lose, ließen sich die Speichennippel nicht mehr drehen, die Felgenringe waren krumm. Und habe dann schon bemerkt, also ich habe quasi die Ersatzteile nach Ersatzteilkatalog bestellt. Bei Kreidler, da gibt es so Explosionszeichen, da kann man sagen, das sind genau die Teile für mein Baujahr. Und habe das dann entsprechend eingebaut und habe mir schon gedacht, am Hinterrad, die inneren Speichen, die machen alle so eine Banane. Aber habe nochmal geprüft, Ersatzteile sind richtig, also wird das wohl so gehören. Dadurch, dass mir da sicherlich auch ein bisschen die Erfahrung fehlt von jemandem, der das vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten macht, also einspeichen, habe ich jetzt da kein Problem drin gesehen. Dann waren wir in Australien und sind dann eben die ersten paar, ich sage jetzt mal 1.000 Kilometer gefahren. Und dann sind täglich 1 bis 2, 3 Speichen gebrochen, egal ob auf Teer oder auf einer Piste. Und dann lässt sich natürlich erstmal vermuten, überladen. Aber wie gesagt, wir waren auch in Australien mit unserem Gepäck weit unter dem, was zulässig auf dieser Kreidler zugelassen war. Und dann bin ich
war das dann bei beiden Motorrädern?
Nein, nur bei einer. Also bei meiner. Ich habe ein bisschen ältere als die Bea. Also die Bea, technisch ist es grundsätzlich dasselbe, aber es ist ein bisschen ein Facelift, nennen wir es mal so. Und habe halt da mit diesen Speichen gekämpft und habe halt dann auch zeitweise irgendwo vom Parkplatz habe ich dann das Hinterrad komplett ausgespeicht, um dem Fehler irgendwie näher zu kommen. Und natürlich war ein großes Problem, meine Ersatzspeichen sind natürlich, wenn du jeden Tag 1, 2, 3 Speichen tauscht, die gehen natürlich relativ schnell mal zur Neige. Und neue gab es nur in Deutschland, die mussten natürlich dahin geliefert werden. Und habe dann da gesucht und verschiedene Möglichkeiten ausprobiert und irgendwann bin ich tatsächlich dann draufgekommen und habe gesagt, ja, das muss an dieser Biegung liegen. Und das ist natürlich dann ganz klar, weil wenn das Rad quasi belastet wird, dann wird diese belastete Speiche gerade gezogen Und wenn das Rad wieder unbelastet ist, und das macht es ja bei jeder Umdrehung, dann geht diese Speiche wieder in ihren gebogenen Zustand zurück. Und das ist wie ein Stück Draht, das man ständig biegt und irgendwann bricht es halt.
Ah ja.
Mhm. Ja. Und das passiert halt bei jeder Umdrehung oder bei jedem Tag mit ein paar hundert Kilometer passiert ja das ein paar hundert, ein paar tausend Mal. Und klar, dass dann natürlich immer irgendeine Speiche ermüdet. Und da bin ich dann relativ, was heißt zeitnah, ich denke jetzt mal eine Woche habe ich schon gebastelt, bis ich da drauf komme. Also jeden Tag Speichen wechseln, morgens Reifen raus oder Hinterrad raus, Reifen runter, immer die Innenspeiche, da musst du nur zwei Außenspeichen ausspeichen, damit du die rausbekommst und so.
Nicht irgendwann die ganze Hoffnung flöten, dass man sich sagt, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, Motorradreise, Mopedreise und ich muss jeden Tag neue Speichen reinziehen.
Ich meine, es gab Tage, da habe ich ja geflucht. Aber grundsätzlich war es halt so, okay, das ist Teil des Abenteuers, das gehört dazu. Da muss es auch eine Lösung für geben. Und bin dann eben nochmal ins Internet und habe ein bisschen geguckt. Bei Bears Bike saßen die Innenspeichen relativ gerade. Und habe dann im Ersatzteilkatalog auch gesehen, dass quasi damals von Kreidler die Speichen verändert wurden. Also Bears Speichen war ein anderer Typ, diese bekannten Innenspeichen. Und dann habe ich mir gedacht, ich hatte Ersatzspeichen von ihr dabei. Jetzt baue ich zum einen mal die ein und zum anderen schaue ich mir an, wie die Kröpfung ist von diesen Speichen. Und das habe ich dann gemacht und die war tatsächlich anders. Und dann habe ich quasi einen großen Schwung von diesen Speichen geordert, habe die eingespeicht und seitdem hatten wir nie wieder ein Problem mit gebrochenen Speichen. Okay. Das war natürlich wichtig, weil das war kurz vor unserem Cape York-Abenteuer und da hoch ist natürlich dann auch zum einen die Piste wesentlich anspruchsvoller und zum anderen die Infrastruktur noch mal schlechter. Und da waren wir dann relativ froh, dass das dann irgendwann so geklappt hat.
Ja, okay. Von Cairns nach Cape York. Diese Strecke heißt Old Telegraph Track. Jetzt erzählt nochmal genauer, was macht diesen Track so besonders?
Also nicht ganz. Man startet zuerst mit der Peninsula Development Road, heißt die. Die ist zuerst geteert mittlerweile, geht dann in Wellblech über. Und da ist relativ viel Roadtrain-Schwerlastverkehr, weil da oben große Minen sind und die viel Material liefern, also Lebensmittel, Baumaterial, alles Mögliche. Und das heißt, es war zuerst mal eine ziemlich holprige, staubige Fahrt. Wir wurden oft von Roadtrains überholt, beziehungsweise haben halt dann versucht, auf die Seite zu fahren.
Und diese Roadtrains in Australien sind auch tierisch lang, ne? Das sind wirklich sind wie Züge.
Monster.
Absolute Monster.
Ja. 53 Meter lang, bis zu 160 Tonnen schwer. Wobei das ein bisschen auf den Bundesstaat ankommt. Also in Queensland, wenn ich mich richtig erinnere, sind die ganz langen und schweren Roadtrains nicht erlaubt. Die haben dann halt nur in Anführungszeichen, also die langen hatten, wenn ich mich richtig erinnere, das waren 4 Segmente. Und die in Queensland, glaube ich, waren dann nur drei.
Aber drei lange Hänger, also Haupt-LKW mit zwei langen Hängern ist schon. Und dann brettert der halt auf der Piste auch ungebremst, was der LKW hergibt.
Der wirbelt halt Staub auf, da siehst du nichts mehr. Also wir haben jeden Tag ausgeschaut. Wir hatten dann auch zum Husten angefangen schon, die Gesichter haben ausgeschaut. Also
der rote Staub hat sich überall reingefressen und der bleibt auch. Also monatelang, glaube ich, ist der in den Fingern, unter den Fingernägeln und so. Du kriegst den auch nie wieder weg. Also die Motorräder, wir haben die danach, keine Ahnung, wie oft wir die jetzt schon abgespritzt haben, aber ich glaube, ein bisschen roter Australienstaub wird die für immer begleiten jetzt.
Aber grundsätzlich, geschichtlich ist es so, dass quasi über diese Cape York-Halbinseln damals eine Telegrafenleitung, ich weiß es nicht mehr genau, so um 1900 verlegt wurde. Und dazu gab es natürlich einen Track, damit die gewartet werden konnte. Damals halt natürlich nur mit einfachen Mitteln, mit Pferd oder wie das halt, was man halt zur Verfügung hatte. Und das war ja absolute Wildnis. Also das ist jetzt noch so, dass ich, wie vorher gesagt habe, Cape York, diese Halbinsel allein ist so groß wie Deutschland. Die haben aber dann nur 18.000 Einwohner. Also das kommt auf die Fläche haben die, glaube ich, 0,1 Einwohner.
Nein, 0,0 irgendwas.
0,01 also, Einwohner pro Quadratkilometer.
Das ist unvorstellbar. Also quasi also niemand.
Keiner, ja.
Also es gibt einige wenige Ortschaften. Der größte Ort hat, glaube ich, auch unter 20.000 Einwohner. Und von
weit unter 20. Also Cape York im Ganzen hat 18.000 Einwohner.
Ah ja, klar.
Diese Einwohner mehr oder weniger leben an der Spitze von Cape York einem Ort, der hat, glaube ich, 4.000 oder 6.000 Einwohner und dieser Minenteil, der hat quasi dann den Rest. Also dazwischen ist im Endeffekt nichts. Das ist wie wenn man Deutschland durchquert und da ist nichts. Also man fährt hier von uns los und ich fahre quasi hoch nach Hamburg und da ist dazwischen nichts. im Endeffekt.
Ich glaube, man muss diese Weiten mal erlebt haben, um wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, wie weit der eigentlich sein kann. Weil wenn du bei uns in Europa wohnst, oder zumindest in Deutschland, das kennst du einfach nicht. Also das, wenn du nicht erlebt hast, unvorstellbar, wirklich.
Aber nochmal zurück zu dem Telegraph Track. Und quasi so ist das entstanden. Und dann ging natürlich, irgendwann wurde da eine Straße angelegt für Farmen zum Beispiel auch. Also da zogen dann natürlich nach Norden immer mehr so Kettelfarmen. Dann war Mining irgendwann einmal ein Thema. Und dadurch wurde quasi diese Piste immer mehr ausgebaut. Und der Old Telegraph Track ist quasi noch ein Relikt. Also die Straße verläuft, diese Hauptpiste verläuft heutzutage etwas anders, weil der Old Telegraph Track zu viele Flüsse durchqueren muss. Und der ist jetzt quasi so vernachlässigt seit vielen Jahren. Und dadurch, dass der noch original ist, ist der jetzt halt so der hat da so ein bisschen so einen ikonischen Status, so einen Legendenstatus erhalten, diese 120 Kilometer.
So ein bisschen wie Route 66, ne?
Genau.
Nur im Vorwillbereich, im Adventure-Bereich,
halt
genau.
Wild. Du bist da nirgendwo und du hast da, das sieht jedes Jahr anders aus, weil da oben hat es natürlich die Regenzeit und durch die Regenzeit schwellen natürlich diese Flüsse an. Und dann verändert sich das jedes Jahr. Und wenn du jetzt wieder da hochfährst, sieht dieser Track ganz anders aus wie letztes Jahr.
Und ich kann mich erinnern, da ist ein Roadhouse, wo dieser Track abgeht, ist ein Roadhouse. Da haben wir nochmal getankt. Und die Dame drin hat gefragt, wo wir jetzt hinfahren. Dann habe ich gesagt, ja, Old Telegraph Track. Dann hat sie so auf unsere Mopeds geschaut und hat gemeint, ja, wir sehen uns dann in ein paar Minuten wieder, weil keine 5 Kilometer rein war halt schon das erste Hindernis, so eine ganz steile Abfahrt in einen Fluss. Und die hat da auch gedacht, wir kommen gleich wieder, aber wir sind nicht wiedergekommen. Wir haben uns durchgekämpft, 4 Tage lang.
Hey. Genau, Flussdurchfahrten, sagst du, waren da auch einige. Wie ist das? Ist die Straße eher so erdig, sandig und dann kommt ein Fluss oder wie sieht das aus?
Zeitweise ist es sehr so fester Lehm. Also wenn es trocken ist es richtig gut befahrbar, aber weite Teile von dem Old Telegraph Track sind auch so richtiger Tiefsand, so richtig loser, fieser Sand. Die Flussdurchquerungen in der Regel wir hatten auch Flussaus- oder Einfahrten, die waren auch nur Tiefsand, wo wir im Endeffekt beide neben dem Moped hergehen mussten und schieben mit inklusive Motorunterstützung, weil wir quasi auf der anderen Seite sonst nicht hochgekommen wären. Also das gab schon. Großes Thema bei den Kreidlern natürlich, die haben der Luftfilter sitzt ja im Endeffekt, noch nicht einmal auf Kniehöhe. Das heißt, unsere Watttiefe, die originale Watttiefe, ist extrem gering. Und diese Flüsse, du kannst das immer nicht abschätzen. Also da speziell nach der Regenzeit, also wenn das wieder befahrbar wird, haben die gern mal einen Meter oder mehr.
Wie kommen sie denn da durch?
Ja, das war für uns natürlich eine große Unbekannte. Wie ist der Zustand gerade da oben? Wie hoch sind die Flüsse, die wir durchqueren müssen? Dann natürlich ist das auch Krokodilgebiet. Also da leben ja auch Süß- und Salzwasserkrokodile. Weil die Süßwasserkrokodile ungefährlich sind, aber Salzwasserkrokodile, wenn man ständig mit so einer Kreidler Flüsse durchquert oder Gepäck durchträgt und da wohnen dann Salzwasserkrokodile, macht es nochmal eine Stufe spannender.
Und das war mit auch ein Grund, warum wir jahreszeitlich da im australischen Sommer oder Trockenzeitende kurz vor Anfang der Regenzeit waren, weil da die Chance halt am höchsten war, dass der Wasserstand so niedrig wie möglich ist, weil die ganze Trockenzeit quasi schon die halt austrocknen oder niedriger werden lassen. Und dadurch haben wir eigentlich, also manche waren immer noch ein bisschen der Kampf, aber viele waren deutlich niedriger als befürchtet und von dem her gingen die meisten eigentlich ganz gut.
Ja, den einen oder anderen haben wir.
Welche Jahreszeit wart ihr da? Also welche Monat?
Ende der Trockenzeit, also es war Oktober.
Ende Oktober. Also wir waren schon so gerade in der Übergangszeit zur Regenzeit. Viele Australier haben auch gesagt, ist keine so gute Idee mehr, zu spät noch hochzufahren, weil die Regenzeit, die variiert ja. Manchmal kommt die im Oktober schon, manchmal erst im Dezember. Und wenn die halt einsetzt, dann sind es so monsunartige Regenfälle. Und dann kann es wirklich sein, dass du da feststeckst für Tage, Wochen oder Monate. Und das wollte man natürlich nicht. Aber wir hatten echt Glück. Für uns war es die perfekte Reisezeit, weil es war so gut wie kein Verkehr mehr. Also auf diesem Track zum Beispiel in den 4 Tagen haben wir gleich am ersten Tag 2 andere Autos getroffen und am letzten Tag 1 Auto. und eine geführte Leicht-Enduro-Gruppe. Aber ansonsten waren wir quasi die ganzen 4 Tage allein auf dem Track, kein anderes Fahrzeug. Und in der Hochsaison ist das wirklich schon so eine Art Massentourismus geworden in Australien, wo sich ein so Geländewagen nach dem anderen die Klinke in die Hand gibt. Und von dem her haben halt wir das wirklich quasi für uns allein gehabt. Wir haben an den Flüssen dann gezeltet, also in entsprechendem Abstand wegen der Krokodile. Aber das war wirklich, wir haben uns ein bisschen gefühlt wie so Robinson Crusoe irgendwie. Weil du konntest ja theoretisch nackt da rumspringen, weil es war ja da einfach keiner und es war super heiß. Das ist ein bisschen der Nachteil, weil Richtung Regenzeit hin wird es extrem schwülwarm im Norden Australiens, so sehr tropisch schon, fast 100% luftfeuchter. Es wird sehr warm und sehr feucht. Aber wir haben das total genossen und hatten dann auch am letzten Tag auf dem Track eine sehr lustige Begegnung, die irgendwie auch sehr bezeichnend war für diese Reise mit den 50ern generell. Wir haben uns quasi vorbereitet für den letzten großen und den tiefsten der Flüsse, die auf der Strecke waren. Nolan's Brook nennt sich der. Und der hat auch einen relativ sandigen Boden. Das heißt, wir mussten schauen, fahren wir durch, sinken wir ein, haben wir einen Plan B, haben überlegt, ob wir vielleicht unsere Schläuche aufblasen und die Kreidler drüber schwimmen quasi. Das hat, haben wir kurz mal angetestet, hat nicht so funktioniert wie gedacht.
Okay. Und Helmut hat, aber das klingt so, als ob ihr schon ziemlich genau wusstet, wo jetzt welcher Fluss kommt. Also gibt es da Karten, Informationsmaterial, dass man schon weiß, okay, da ist ein Fluss, der ist tief, dann kommt der nächste Fluss, der ist nicht so tief und dazwischen ist Sand oder Lehm oder wie sieht das da aus?
Ja und nein, also wir haben uns natürlich schon viel informiert, haben viel drüber gelesen und auf YouTube angeschaut und wussten so ein bisschen die größeren Hindernisse, die konnte man dann schon so einschätzen. Und es gibt schon auf den Karten, sind die auch eingezeichnet, aber wie der Helmut vorher schon gesagt hat, durch die Regenzeit sieht es jedes Jahr anders aus. Und dadurch, dass da auch so viele Fahrzeuge jetzt fahren, verändern sich die Abfahrten und die Durchfahrten. Vieles wird dann über die Saison sehr ausgefurcht und ausgefahren. Von dem her kann man es nicht immer ganz genau sagen. Manches haben wir so ein bisschen vorhersehen können, anderes hat uns unvorhergesehen getroffen.
Und man muss natürlich dazu sagen, also das war so die erste fiese Etappe, auch was Sand betraf, ganz viel Sand über diese 120 Kilometer waren wahrscheinlich, keine Ahnung, 80 Kilometer Sand. Hatten wir null Erfahrung mit der Kreidler, mit Gepäck, packt die das? Und natürlich eben dann diese Flüsse. Also ich habe dann auch vorab einen Schnorchel gebaut, damit wir den Ansaugtrakt höher legen konnten, temporär, damit wir quasi dann potenziell diese tieferen Flüsse durchqueren können. Das hat zwar dann nicht ganz so funktioniert. Also wir haben die eine Kreidler dann gleich mal in einem der Flüsse komplett versenkt, also so dass Motor alles unter Wasser war. Also da lief es aus dem Auspuff raus. Und das wusste man eben nicht. Also beste Vorbereitung. Wir haben da auch dann das kleine Ritzel verbaut, damit wir mehr Leistung haben. Aber der Zweitakter, der kleine, der hat da richtig Arbeit. Also das war natürlich so eine weitere Unbekannte für uns.
Ja, aber das war ganz witzig, da wo wir die Kreidler dann versenkt haben, das war eben da der letzte große Fluss und es war auch genau der Fluss, wo wir die geführte Enduro-Tour getroffen haben und das war so ein Erlebnis, das sich dann wirklich öfters wiederholt hat in Australien und das ist auch so toll mit den Kleinen, weil die Interaktion mit den Menschen, ich meine, du weißt das selber, die ist ja auf dem Motorrad schon toll, ganz anders, wie wenn du jetzt in einem Auto oder in einem Camper sitzt, wo die Scheiben zu
Man
sind.
Kommt sofort mit Menschen ins Gespräch. Und hat sofort ein Thema.
Ganz genau. Und mit den Kreidlern ist es nochmal exponentiell mehr gewesen, wirklich, weil, wie gesagt, auch die Taschen vorne drauf und der Gepäckberg und wir so dreckig und so und dann diese kleinen Mopeds und dann natürlich der Zweitakt-Sound, dieses Ringeding-Ding, das du ja jetzt heutzutage eigentlich kaum mehr kennst von dem Motorrad, das hat sofort jeden gucken lassen und jeden neugierig werden lassen.
Wir haben ja nur Fahrerklingen, also wir haben ja keine Hupe, wir haben ja eigentlich keine Elektrik, nicht einmal ein Start. Also wir haben keinen E-Starter, sondern nur Kickstarter. Das heißt, du fährst irgendwo hin und dann klingelst mit deiner Fahrerklingel der Zweitakt-Sound dazu.
Ja. Egal, und sofort Kind, fangen die Leute an zu lachen, ne?
Jeder. Also Motorrad war gerne mal nur Männer. Und mit der Kreidler sind es ganz oft auch Frauen und Kinder gewesen, mit denen wir dann sofort hast du da so eine
Brücke. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Brücke. Das war gut.
Und auf jeden Fall, wir stehen da. Helmut hat gerade überlegt, okay, jetzt baut er seinen Schnorchel dahin, kommt diese geführte Motorradtour.
Aber man muss sich natürlich vorstellen, man ist da, auch wenn da gewisse Allradfahrzeuge fahren oder diese geführte Enduro-Tour, man ist da nirgendwo. Also da ist ein paar hundert Kilometer ringsherum nichts. Also auch wenn du da jetzt einen technischen Defekt hast oder ein Krankenhaus brauchst, sollte man nicht unvorbereitet hinfahren da. Mhm. Und dann standen wir halt da mitten im quasi nirgendwo und da kam diese geführte Enduro-Tour, die waren auf Leichtenduros, kein Gepäck. Die hatten einen Versorgungs-LKW, der fuhr quasi immer die Strecke außenrum und dann der hat quasi dann für die gekocht und hat die Zelte aufgebaut und so. Die waren nur zum Enduro-Fahren. Also ja, mega voll Spaß. Das Programm. Mhm. Und dann kamen die da an und dann haben die natürlich diese kleine Kreidler gesehen mit diesem großen Gepäckberg drauf und dann war so erstmal.
Und die zwei Deutschen, die da vorumhüpfen.
Genau. Was macht ihr hier? Ja, wir quasi Old Telegraph Track, legendär und wollten wir auch mal fahren und so. Ah ja. Aber was ist denn das eigentlich für ein Fahrzeug? Eine 250? Nö, eine 50. Ah, eine 250? Nö, eine 50. Und dann war so, was stimmt mit euch nicht? So dieses.
Und die berühmte Frage, warum fahrt ihr nicht BMW? Ne?
Kam da gar nicht auf tatsächlich. Aber das hat sich ja, also dieses Thema, weil die Kreidler sieht schon relativ erwachsen aus. Die meisten konnten das absolut nicht fassen, dass das 50er sind. Und das war natürlich dann sofort, die sind dann, also diese Enduro-Tour zum Beispiel, die sind schon ein bisschen unter Zeitdruck. Also die haben einen Terminplan, den die quasi so abarbeiten. Aber die haben gesagt, hey, wir bleiben so lange, bis ihr auf der anderen Seite seid, weil das wollen wir uns ansehen.
Ah, cool.
Die haben uns dann quasi, die zweite Kreidler haben sie uns rübergetragen, nachdem ich die erste versenkt habe. Und
großartig.
Wir wollten ja eigentlich mit der zweiten dann einen neuen Versuch ausprobieren und dann so schnell haben wir gar nicht schauen können, waren die schon die kräftigen Jungs da im Wasser
ja,
und haben gesagt,
ah,
sie nehmen die jetzt einfach mit rüber, kein Problem. Und dann zack, okay, das ging jetzt aber schnell.
Toll.
Genau.
Super.
Das sind so mitunter diese fantastischen menschlichen Begegnungen, die wir eben auf dieser Reise mit diesen Mopeds hatten. Ja.
Und ich würde sagen, diese Freude an dem Reisen mit den Kleinen, die wir da echt für uns entdeckt haben, gepaart mit dieser wunderbaren menschlichen Interaktion, hat dann auch dazu geführt, dass wir nicht nur eben die 6 Monate unterwegs waren, sondern 18 Monate und insgesamt 30.000 Kilometer einmal quer durch Australien. Und wir danach beschlossen haben, hey, das macht so viel Spaß, wir wollen noch mehr entdecken auf den Kreidlern. Also das ist jetzt keine einmalige Geschichte, sondern die sind gerade erst warm gelaufen. Wir wollen weitermachen mit diesem.
Ja, genau, weil wenn ich jetzt hier auf die Karte gucke, habt ihr ja wirklich nur einen kleinen Teil, auch wenn das irgendwie tierisch viele Kilometer sind, paar tausend, aber eben halt nur an dieser Ostküste einmal rauf und dann wieder runtergefahren. Und da ist ja noch so viel von Australien.
Genau, also wir sind dann, ursprünglich wollten wir dann von Cape York aus nach Westen direkt, kam aber dann die Regenzeit und dieser Nordteil von Australien, da ist dann ganz viel einfach überschwemmt, also wirklich überschwemmt und nicht befahrbar. Und somit mussten wir dann nach Süden ausweichen und dann sind wir spontan quasi durchs Hinterland runter nach Sydney, sind dann wieder rüber, weil es dann die Winterzeit war, da war uns dann Melbourne die Ecke schon zu kalt, sind dann rüber nach Adelaide und dann wieder hoch nach Darwin über verschiedene Pisten und Tracks und dann
also
quasi
einmal quer durchs Herzen von Australiens.
Und dann quasi an der Nordwestküste, genauso durch die Mitte und dann an der Nordwestküste quasi runter nach Perth, haben da noch eine große Schleife auch über diese Goldfields gezogen und haben dann beschlossen.
Naja, erstmal wolltest du Gold finden, aber um reich zu werden, hat leider nicht funktioniert.
Aber es haben schon viele vor mir probiert und hat anscheinend auch nicht funktioniert. Genau, und dann haben wir beschlossen, ursprünglich auf unserer aktuellen Karte war der Plan, dass wir dann zurück an die Ostküste fahren oder nach Darwin hoch und dann ist die Reise quasi da beendet. Und nachdem wir aber beschlossen haben, Mensch, irgendwer muss mal mit so einer 50er durch Asien fahren, haben wir beschlossen, dann machen wir das jetzt. Da hatten wir also das Gefühl, jetzt haben wir viel gesehen von Australien, lass uns doch mal jetzt nach Asien gehen und das haben wir dann quasi von Perth gemacht. Also vom äußersten Westen Australiens und haben dann die zwei Kleinen in eine Kiste gepackt und haben die nach Malaysia verschickt.
Und man muss auch sagen, also es war natürlich das Reisen, das uns wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aber auch das zu begleiten mit der Kamera und diesmal eben nicht nur mit Fotos, sondern eben auch mit Videos. Da sind wir auch so richtig reingewachsen und das hat uns so viel Spaß gemacht, weil wir auch die Möglichkeit dann hatten, durch die Kreidler mit Einheimischen in Kontakt zu kommen. Wir wurden eingeladen. Wir haben auch versucht, die mit in die Geschichte reinzubringen, dass die erzählen von ihren Erfahrungen, von ihrer Gegend. Und dass wir einfach so ein ganz breites Bild liefern von Abenteuer, von verrückten Sachen, von ja uns beiden als, was man halt so als Paar auf Reisen erlebt. Und aber halt auch Land und Leute, die Historie vom Land, die Leute, die wir treffen. Also so ein ganz breiter Mix an Themen. Und das hat uns richtig Spaß gemacht, das eben auf Video festzuhalten. Und da haben wir auch eben den Wunsch, das einfach weiterzumachen, in einem neuen Land fortzusetzen.
Genau, ihr habt eine richtige YouTube-Serie gestartet und hattet gerade schon im Vorgespräch gesagt, euer Anspruch ist da tatsächlich, mal was anderes zu machen, nicht nur eben halt kurze Episoden, sondern das soll etwas sein, wo man sich wirklich mit einer Tüte Popcorn vor den Bildschirm setzen kann.
Ja, wo man sich, also das wäre so unser Ziel, dass man, sag jetzt mal, diese Kurzinhalte, die heutzutage so das die sozialen Medien oder das Internet überfluten, da sehen wir nicht wirklich viel Sinn darin. Also ich möchte jetzt ja nicht das verallgemeinern, da gibt es auch gute, sag ich jetzt mal, Sachen, die tatsächlich lehrreich sind, aber ganz viel ist einfach Mist, muss man ganz klar so sagen. Und unser Ziel ist es schon, was beizutragen, was Mehrwert liefert. Wo man sich hinsetzt, wo man anschaut, also sprich, wo das Abenteuer natürlich ein gewisser Teil ist, das Motorrad in dem Fall ist unser Fortbewegungsmittel, wo wir uns auch mal reinknien und so richtig in die Scheiße reiten und sagen, Mensch, jetzt müssen wir Ärmel hochkrempeln und uns quasi da durchkämpfen. Das ist natürlich Teil, aber eben auch, wie Bea schon gesagt hat, Landleute, Geschichte hinter dem Land. Also wir wollen den Leuten, wenn die mit uns mitreisen, auf diesen 4 Staffeln werden es insgesamt so circa 50 Episoden, dass die sagen, hey, ich glaube, ich war in Australien. Ich habe das mit denen miterlebt. Ich habe da unglaublich viel gesehen. Ich habe diese Geräusche gehört. Klar, die Gerüche gehen jetzt nicht, aber ich war Teil dieses
Abenteuers.
Manchmal
kann man auch froh sein, dass die Gerüche nicht gehen. Wenn die Schuhe tagelang nass sind und dann abends im Zelt ausgezogen werden.
Und das ist so quasi der Anspruch hinter der Sache und dass sich die Leute dafür Zeit nehmen, dass die sagen, da setze ich mich jetzt hin, also nicht schnell im Bus konsumiert, sondern ich nehme mir Zeit, vielleicht mit der Familie, vielleicht mit Spätzeln und da sitzen wir uns zusammen und immer am Sonntag gucken wir uns quasi diese Abenteuerserien an und das wäre so unser Ziel und das würde uns richtig viel Freude machen, wenn das funktioniert.
Hey, ja, ihr sagt, 4 Staffeln habt ihr insgesamt geplant. Aktuell seid ihr gerade bei Staffel 2. Das heißt, da sind noch einige 1000 Kilometer Australien, die ihr schon gefahren seid, aber die man noch nicht sehen kann, weil ihr noch die Videos zusammenschneidet.
Genau, das ist das, was wir gerade machen, was unseren Alltag bestimmt. Also wir sind eingesperrt in der Dunkelkammer und sitzen vorm Laptop und schneiden, weil einfach unterwegs das nicht möglich war. Wir haben ganz viel Busch gekämmt und einfach die Infrastruktur in Australien das nicht hergegeben hat, das unterwegs zu produzieren, auch preislich Unterkünfte. Australien ist ein relativ teures Reiseland, wenn man jetzt immer eine Unterkunft hat und immer essen geht und so weiter. Deswegen war das einfach nicht möglich. Wir haben also das Videomaterial gesammelt und sind jetzt zu Hause in Bayern. Und
man muss dazu sagen, so ein bisschen wie wir vorher über euer Hausprojekt gesprochen haben, ich denke jetzt mal, es ist ganz normal, dass man Projekte angeht und sagt, Mensch, das ziehen wir durch, das wird cool, da geht man mit viel Optimismus und Positivität ran und hat dann auch so eine Vorstellung und sagt, ach, das dauert 3 Monate oder das dauert 6 Monate und dann macht man das und dann denkt man, vielleicht dauert es doch 1-2 Monate länger und dann macht man weiter und dann ja, vielleicht dauert es doch ein Jahr länger und das ist auch so ein Projekt quasi, das viel größer gewachsen ist, als wir uns das je vorgestellt haben. Es ist ein Monsterprojekt, aber es macht uns halt unglaublich viel Spaß. Es ist anstrengend, muss man auch dazu sagen, also das ist sicherlich auch ähnlich wie bei dir jetzt mit dem Haus, aber wenn man dann zum Schluss davor steht, dann ist man stolz, dass man es gemacht hat.
Wenn die Episoden zusammenkommen und die Geschichten und das einfach toll ist und das einen begeistert und sagt, Mensch, wann kann ich das jetzt endlich teilen, weil ich bin so begeistert, ich will, dass das auch andere Leute sehen.
Wir haben ja früher, oder ich fotografiere immer noch gern, mit einem Video hast du mehr Ebenen, um jemanden was zu vermitteln. Also du hast ja ganz viel Töne, machen ja ganz viel Sounddesign, also dass wir auch haben vor Ort quasi diese Naturgeräusche mit aufgezeichnet, weil das nimmt dich wirklich dann mit an den Ort, wenn du die Vögel da hörst oder die Tiere oder das Wasser plätschern und so Sachen. Das ist natürlich das eine, und durch die bewegten Bilder wirst du quasi da viel stärker mitgenommen, und dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, durch Musik quasi diese jeweiligen Szenen nur zu unterstreichen. Und ich muss schon sagen, wir reisen selbst quasi jetzt nochmal durch. Also ich habe ganz oft, wenn ich da sitze und schneide, denke mir, das war schon schön da. Das würde ich gern nochmal hin.
Ja, es war schon schön, aber wo sind jetzt die Motorräder, also die Mopeds, die Kreidler?
Die sind aktuell in Malaysia, in Kuala Lumpur, untergestellt und warten auf uns. Also der Plan war, die da jetzt einige Monate unterzustellen und eben hier zu Hause einfach mal Freunde und Familie auch wieder zu sehen, nachdem wir jetzt 18 Monate unterwegs waren. Und hier eben das Videoprojekt abzuarbeiten und dann zurückzukehren und Südostasien mit den Kreidlern zu machen. Das müssen wir mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Das ist immer nicht ganz einfach. Du weißt es wahrscheinlich selber oder jeder, der gereist ist, mit Bürokratie. Und ob das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt, oder ob sich Dinge ändern und man sich dann anpassen muss. Das sind immer im Hintergrund ein paar Sachen, wo man sich kümmern muss, aber es geht auf jeden Fall.
Speziell Indonesien wird uns sehr begeistern mit den Kreidlern. Also es war damals auf der Motorrad-Weltreise schon so, dass Indonesien für uns ein absolutes Highlight auf der ganzen Reise auch war. Und das wird man eigentlich gern mit der Kreidler. Und da ist man natürlich mit diesen 50 Kubik Mopeds, da schwimmt man ja im Verkehr mit. Das ist ja perfekt
ja,
für
genau.
diese.
Da ist man eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs.
Horde aus Millionen von Rollern, die da rumwuseln.
Jo. Ich weiß nicht, ich glaube, auf Java ist das. Da gibt es ja so eine Szene von Leuten, von jungen Leuten, die so alte Vespa-Roller umbauen und da so ganz flache, wilde Konstruktionen, die wie so Boote aussehen, und damit fahren die dann über die Straße. Und ich glaube, mit denen werdet ihr euch da sehr, sehr gut vertragen können, weil das sind eben halt auch so alte Zweitaktmotoren, keine Leistung, aber es sieht einfach cool aus und ist eine Bastelei ohne Ende.
Ganz genau, die haben wir damals auf der Motorradreise auch schon kennengelernt. Das sind so Gruppen und das sind ja, wie du schon sagst, die wildesten Umbauten, laut und also vogelwild, Abstrakt. Aber wirklich, wirklich cool. Und da kommst du halt auch wirklich toll ins Gespräch. War bei den Großmotorrädern schon so und könnte ich mir jetzt mit den Kreidlern auch wirklich, wirklich toll vorstellen. Und im Generellen fanden wir die Menschen in Indonesien unheimlich freundlich und offen und neugierig. Und egal, wo wir stehen geblieben sind, wir waren irgendwie sofort umringt von neugierigen Leuten, aber nicht auf eine negative, aufdringliche Weise, sondern ganz respektvoll und einfach angenehm. Und das haben wir extrem genossen in Indonesien. Ja. Und es war jeden Tag Chaos und Abenteuer und irgendwas, was anders war als geplant. Also genau, das war Spaß.
Ja, Indonesien ist wirklich klasse, das stimmt. Jo, aber jetzt nochmal, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, nochmal nach Australien. Da gibt es ja noch so viel, was ihr wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten als Videos zeigen werdet. Aber könnt ihr vielleicht so eine kleine Geschichte noch erzählen, noch eine Vorschau, weil da ist ja noch so viel Abenteuerliches, wenn ich das so auf der Karte sehe. Weiß ich nicht, Gibb River Road oder so. Was waren da noch so große Geschichten, die ihr auf diesem zweiten Teil eurer Australienreise erlebt habt?
Wir können jetzt tatsächlich auch gleich mal die Gibb River Road nehmen, weil die war auch natürlich ein Highlight, aber auch eine große Herausforderung auf unserer Reise. Gibb River Road ist extrem steiniges Terrain, also die führt ja so durch die Kimberley-Region. Landschaftlich wirklich toll, gibt es viele dieser Flaschenbäume, dieser Boab-Trees zum Beispiel, die da sehr einzigartig in dieser Ecke sind. Das Ganze ist auch ein bisschen, Australien ist ja sehr flach grundsätzlich, aber da hat es schon ein paar so...
Ein paar Gebirgszüge.
Ja, Gebirge Erhebungen. Erhebungen. Und ist natürlich extrem abgelegen, das Ganze auch. Also wir sind, sagen wir mal, die Gibb River Road wird eingeleitet durch den berühmten Pentecost River. Pentecost River, wir haben am Vortag an diesem Fluss gecampt und haben quasi morgens bei unserem Kaffee am Ufer sicherlich 4 oder 5 Meter Salzwasserkrokodile gesehen. Jetzt musst du mit einer Kreidler diesen Fluss durchqueren, und dieser Fluss ist, je nachdem, wie viel Wasser das er gerade führt, ich sage jetzt mal schon 50 bis 100 Meter breit. Also das kann mit einer Kreidler richtig zur Aufgabe werden und natürlich dann auch nicht ganz ungefährlich, wenn da Krokodile drin leben. Jetzt hat uns das natürlich im ersten Augenblick schon mal ein bisschen besorgt, und wir kamen über so einen zweiten Outback-Track quasi an diesem Fluss. In der Ecke gibt es auch keine Tankstelle mehr. Und als wir dann an den Pentecost River ankamen, haben wir gesehen, Der hat aktuell ganz wenig Wasser. Das ist ja im Endeffekt, ich würde jetzt nicht sagen trockenen Fußes, aber ganz einfacher Ritt. Da brauchen wir uns ja gar keine Sorgen nicht mehr. Aber wir müssen nochmal ungefähr 40 Kilometer zurückfahren auf der Strecke, die zu diesem Fluss führt, weil da gibt's eine Farm, die verkauft Sprit. Und wir brauchten nochmal Sprit, sonst hätte es nicht gereicht, quasi bis zur halben Strecke der Gibb River Road, da war Roadhouse. Und sind dann zurückgefahren und haben uns nichts gedacht, das wird eine nette Fahrt, sind da quasi Richtung dieser Farm dann abgebogen. Und was wir aber nicht wussten, auf dem Weg zu dieser Farm mussten wir drei Flüsse durchqueren. Das erste, okay, das war schon mal spannend. Dann kam der zweite, der war sehr spannend. Und der dritte war dann einfach, ich sage jetzt mal, hüfttief mit kindskopfgroßen Steinen und auch richtig lang. Und dann haben wir uns überlegt.
Aber das sind schon Straßen, wo normalerweise die Leute auch langfahren. Also wo es genau. Jetzt auch nicht irgendwie eine Alternative gibt, sondern wenn du da hin willst, dann musst du da durch.
Das ganz ist für einen Australier ist das eine ganz normale Straße. Die haben halt, ich meine, wenn du einen Geländewagen hast, die haben den Schnorchel, die sind für das alles vorbereitet. Also das ist für den jetzt nicht so das Problem. Aber für uns war das natürlich ein massives Hindernis. Also selbst für jeden, wir haben an dem Tag drei Motorradfahrer getroffen auf diesen X-Challenges. War einer und der eine hat der 701er Husqvarna und die hatten richtig zu kämpfen. Also einer hat quasi speziell in der letzten Flussdurchquerung dann auch sein Motorrad weggelegt. Das mussten sie dann auf den Kopf stellen und Wasser ablassen und Öl wechseln und so weiter und so fort. Das war tückisch. Und dann sind wir da gestanden und haben gesagt, 100 Meter hinter dieser Flussdurchquerung ist dieser Fluss. Wir wollen nur schnell tanken, die Tankstelle. Wir wollen nur schnell tanken. Wir müssten jetzt quasi alles Gepäck durchtragen, dann die Kreidler da irgendwie durchbekommen. Und dann quasi wieder aufladen, tanken und das Gleiche eine halbe Stunde später wieder tun. Haben dann glücklicherweise einen Mitarbeiter von dieser Farm gefunden und der hat uns quasi auf seinem Landcruiser dann mit rübergenommen, hat uns Reservekanister gegeben, hat für uns betankt und haben uns quasi diese Flusszufahrt schon mal gespart. Das war so der Auftakt von der Gibb River Road. Und dann sind wir quasi
also durch. Also quasi der Tankstellenausflug hat den ganzen Nachmittag gedauert. Mehrere Stunden.
Da musste man eigentlich.
Ich sehe schon, einmal tanken, Riesenprojekt.
Ja.
Genau. Ja, gut, das waren für australische Verhältnisse nichts, aber das waren allein knapp 100 Kilometer Umweg, nur um zu tanken. Also 40 Kilometer hin und 40 Kilometer wieder zurück zum Fluss. Und dann haben wir den Fluss durchquert. Das war dann total entspannte Sache. Das war nicht sonderlich spektakulär. Und hatten dann, die Gibb River Road ist unglaublich starkes Wellblech. 40 Kilometer, nach den ersten 40 Kilometern hat es bei Bea die Auspuffhalterung abvibriert. Da lag dann der Auspuff samt allem, inklusive Halterung, irgendwo im Dreck. Und da mussten wir erstmal für das eine Lösung finden. Und so ging das im Endeffekt weiter. Wir haben dann dazwischen, einmal haben wir noch dazwischen übernachtet und irgendwann kam man tatsächlich mit quasi leeren Tanks an diesem Roadhouse. Und im Roadhouse, das ist halt im Endeffekt eine Aborigine-Community und eine kleine Tankstelle, ganz was Einfaches, ein bisschen Tante-Emma-Laden dabei. Und die Leute, die da leben, da ist man isoliert. Also ist man wirklich isoliert. Und dann standen ein paar so Tankstellenmitarbeiter beisammen, Sonnenuntergang, haben gerade so ein Feierabendbier getrunken und dann kam genau das Gleiche, das ich vorher schon erwähnt habe. Wir krachten auf mit dem Zweitakter, total dreckig, versifft, schwitzig, spät. Können wir bei euch noch was tanken? Tankstelle ist schon zu. Campen? Ja, campen könnt ihr dahinter fahren. Aber jetzt, was sind das überhaupt für Fahrt? Wo kommen die überhaupt her? Wer seid ihr? Und so ein bisschen barsch dann so. Ja, wir sind quasi aus Deutschland und das sind 50 Kubik Kreidler Florett. 2,50? Nein, 50. 2,50? Nein, 50. Und dann, von diesem Moment an, also ich setze jetzt mal 10 Minuten später, kannte uns quasi die ganze Community da. Und wir wurden quasi permanent eingeladen und haben es nach 2 Tagen dann sogar einen Job angeboten, damit wir nur länger bleiben. Und das ist, wir waren halt da quasi die Unterhaltung. Konnte einfach keiner fassen.
Endlich mal was los hier.
Genau.
Am Campingplatz. Jeder kam vorbei, jeder wollte gucken. Das hat sich dann rumgesprochen. Also das, und wir hatten, wie gesagt, die Australier sind ja auch unheimlich offen und positiv und begeisterungsfähig und das macht einfach dann total Spaß zu reden und ein bisschen was zu erzählen. Und einfach,
wir haben ja dann auf solche Strecken dann natürlich oftmals auch nur, so wie Gibb River Road haben wir jetzt auch lebensmitteltechnisch ein bisschen runtergefahren. Wir hatten natürlich keine isotonischen Kaltgetränke auf Hopfenbasis dabei, weil die wären zu schwer gewesen. Und dann ist es natürlich total herzlich, wenn du, sag ich jetzt mal, ein paar Australier neben dir campen hast und die geben dir eiskaltes Bier. Das ist halt dann schon geil.
Du kommst ja, da durchgeschwitzt und fertig und durchgerüttelt und dann so, hey, ihr schaut's aus, als könntet ihr ein kaltes Bier brauchen. Zisch.
Oh, erstmal ein Stiefelbier.
Und die Strecke geht halt dann entsprechend so weiter. Das sind insgesamt so jetzt mal 700 Kilometer, je nachdem, wie viele Umwege man damit einlegt. Und war halt ein absolutes Highlight. Hast immer wieder so Schluchten, wo man baden kann. Aber selbst diese Wege, das sind dann 30 Kilometer Umweg, da hat man dann natürlich auf dem Weg 4 Flussdurchquerungen. Und die sind ja seit ohne. auch wieder Thema Krokodile leben zum einen da und zum anderen waren die für unsere 50er richtige Herausforderung. Also das war ein spannendes Erlebnis, die Strecke auch, ja.
Boah, okay, es gibt also noch einiges, was wir auf YouTube von euch erwarten können, noch einige spannende Bilder, Videos und Geschichten, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Definitiv und wir freuen uns, wenn wir das dann alles mal teilen können, wenn wir uns durchgearbeitet haben durch den Berg an Daten.
Jo, was schätzt ihr, wie lange seid ihr jetzt noch zu Hause am Schnittpult?
Ach, sicherlich die nächsten Monate. Also das beschäftigt uns intensiv.
Bis Ende des Jahres auf jeden Fall, denk mal,
sicher,
dass das noch dauern wird.
Okay, das heißt, die Reise wird erst 2027 weitergehen.
Vermutlich, ja. Also dieses Jahr werden wir sicherlich, ähnlich wie du gesagt, du hast vorher auch mal über das Hausprojekt gesprochen, hast gesagt, ja, wir wollten dieses Jahr fertig im Frühjahr und dann machen wir es im Sommer und dann, vielleicht wird es nächstes Jahr was. So geht's uns auch.
Nein, wir werden dieses Jahr mit unserem Haus noch fertig, ganz bestimmt.
Okay. Ja, wir nicht mit unserem Videohaus.
Wir arbeiten fleißig dran, dass auf jeden Fall jede Woche eine neue Episode kommt, aber bei immer noch 40 Episoden oder so, die auf dem Plan stehen, dauert das.
Zu dem Thema auch nochmal, wir haben jetzt quasi ein zweites Format aufgegriffen, weil wir uns gedacht haben, wenn wir auf Treffen sind dann oder auch per E-Mail, fragen uns ganz viele Leute über die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auf diesen Reisen, das heißt jetzt über das Campen, über das Motorradschrauben, über die Erfahrungen mit diesen Motorrädern, den Menschen, Visa und so weiter. Und da machen wir jetzt auch jede zweite Woche quasi so ein, wir nennen es quasi das Lagerfeuer, also Campfire auf Englisch. Und da setzen wir uns hin, machen wir unser Bier auf und sprechen quasi über verschiedene Themen, die uns beschäftigt haben oder die Menschen, die uns fragen, beschäftigen. Und so können wir ein bisschen unsere Erfahrung weitergeben. Das ist so das Ziel dahinter.
Ja, ein bisschen Einblicke geben und Sachen teilen, die jetzt so in den Reisevideos irgendwie keinen Platz gefunden haben, die können jetzt da rein und das macht uns auch richtig Spaß. Und falls jemand da auch jetzt irgendwie Interesse an einem Thema hat oder so, schreibt es uns gern, lasst uns das wissen. Wir sind da immer ganz neugierig, was die Leute am meisten interessiert und zu was wir irgendwas beitragen können, vielleicht auch unsere Erfahrung von 15 Jahren und 300.000 Kilometern auf verschiedenen Motorrädern quer durch die Welt.
Auf alten Motorrädern und noch älteren Motorrädern.
Genau. Zwischendrin mal auch auf ganz neuen Motorrädern tatsächlich, weil wir haben ja mal auch verschiedene moderne Motorräderprobe gefahren, die BMW Adventure oder auch die
Multistradas Ducati, Multistradas Tenere,
KTM. War eine spannende Ausflug in,
tolle Motorräder,
in die modernen Motorräder. Ja. Hat auch Spaß gemacht.
Also wir sind jetzt keine Altfahrzeuge-Nerds, auch wenn wir trotzdem gern uns auch mit so alten Sachen beschäftigen. Also da hat es aber auch viel den Hintergrund ein bisschen, ich sage jetzt mal, das Thema Individualität, weil du, wenn du dir heute zum Beispiel einen Camper kaufst oder Motorrad, sag ich jetzt mal, das in einer Großserienproduktion quasi produziert wird, da ist halt eigentlich jedes sehr gleich. Und sei es mit den Kreidlern, mit den Transalps oder sonst irgendwas, was wir bisher so hatten, da den Sachen geben wir gern so eine eigene Note. Und genau.
Das freut mich, dass ihr auf jeden Fall nicht nur euren Fahrzeugen, sondern auch der Motorradreiseszene so eine ganz eigene Note gebt mit der Art und Weise, wie ihr reist, mit den Fahrzeugen, mit dieser verrückten Idee, damit auch noch durch Australien zu reisen. Und jetzt aktuell eben halt mit den Videos, die er mit sehr, sehr viel Liebe und Hingabe schneidet. Ja, dafür sage ich euch auf jeden Fall ein ganz herzliches Dankeschön. Wie gesagt, man kann mit euch in Kontakt treten. Ich verlinke euch natürlich auch in den Shownotes eure Webseite, aber eigentlich Time to Write. Man findet euch, wenn man euch sucht, auf allen möglichen Plattformen. Ich danke euch für die vielen Geschichten, die ihr mit uns geteilt habt. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn es dann im nächsten Jahr weitergeht in Südostasien. Viel Spaß, wenig Krokodile und auf jeden Fall eine gute Reise.
Claudio, herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Hat wie immer viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
Wenn ihr jetzt auch Lust auf verrückte Motorradreisegeschichten habt, dann empfehle ich euch noch unsere Veranstaltungsreihe Larafeuer in Duisburg. Am Samstag, den 10. Oktober 2026, steht Eva Strehler auf der Bühne und erzählt von ihrer Reise durch den Iran. Für ihren Vortrag Frau, Hund, Motorradgespann gibt es noch ein paar freie Plätze und wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt, um Eva live zu erleben. Den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes und auf larafeuer-duisburg.de.
Pegasoreise.de